Today we are going.
Heute werden wir das zweite Kapitel im Hebräerbrief besprechen.
We will remember that.
Wir erinnern uns, dass das erste Kapitel sich mit der Einführung der Hauptperson des Hebräerbriefs befasste, mit unserem Herrn Jesus Christus.
Our Lord Jesus Christ. And the second chapter.
Das zweite Kapitel habe ich vollkommen durch Leiden betitelt.
Perfect through suffering. So.
Bevor wir anfangen, wollen wir mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, wir wagen es nicht, dein Buch ohne deine Gegenwart aufzuschlagen. So beten wir, dass du mit deinem Heiligen Geist mit uns bist und uns erleuchtest, um zu verstehen, was Paulus uns hier zu sagen versucht. In Jesu Namen, Amen. Ich glaube, dass das ein passender Titel für das zweite Kapitel des Hebräerbriefs ist, der im ersten Kapitel Jesus als Schöpfer, Erlöser und Herrscher, als Gott Jahwe vorgestellt hat. Jetzt schauen wir uns dieses erstaunliche Kapitel an. Es ist sehr passend, dass es sich gleich danach kommt, wo die Herrlichkeit und Größe des Gottes und Schöpfer des Universums vorgestellt wird. Das Kapitel 2 beginnt mit einer Warnung, die Erlösung nicht außer Acht zu lassen. Hebräer 2, Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Warum ist es so entscheidend, dass wir die Wahrhaftigkeit dessen erfassen, was im Hebräerbrief gesagt wird? Es ist das Wesentliche aller Schatten. Es ist eine Erklärung des Alten Testaments, der Tora, wobei es weitergetragen wird in die Realität Jesu Christi und seiner Erlösung. Deshalb ist es wichtig, dass wir ernstlich auf dieses Thema achten. Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Mir fällt dazu immer eine Situation ein, die mir einmal in Deutschland begegnete. Als ich diesen Vers zitierte und jemand aus dem Publikum sich beschwerte, dass das eine sehr arrogante Aussage sei. Denn sie schlösse all die anderen Religionsgründer auf diesem Planeten aus. Ich stimmte zu, ja. Das ist schon eine sehr arrogante Aussage, wenn jemand sagt, ich bin der Einzige und es gibt niemand anderen, der euch retten kann. Aber dann wies ich darauf hin, dass es nur dann Arroganz ist, wenn es nicht wahr ist. Ich brachte dann folgendes Beispiel. Ich bin der Vater meiner Kinder. Wenn ich jetzt nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit operiere, bei sagen wir 7 Milliarden Menschen auf der Erde, und wir einmal annehmen, dass 3,5 Milliarden von ihnen Männer sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihr Vater bin, 1 zu 3,5 Milliarden. Aber diese Statistiken sind bedeutungslos, wenn ich wirklich der Vater meiner Kinder bin. Wenn Jesus also wirklich der ist, der nach seiner Aussage ist, dann ist das keine arrogante Aussage, sondern einfach die Feststellung von Tatsachen. Er ist der Schöpfergott. Er ist der Einzige, der denen Leben geben kann, die tot sind. Und deshalb ist er der Einzige, der uns retten kann. Es gibt auch keine Erlösung in irgendeinem anderen, weil es keinen anderen mit dieser Fähigkeit gibt. Allein er hat die Fähigkeit dazu. Er allein ist das Thema des ersten Kapitels. Und natürlich steht diese Aussage sehr in der Schusslinie, was die Weltreligion angeht. Weil Jesus ja auf die Ebene aller anderen Religionsstifter heruntergestuft werden muss. Man darf den Kopf keinen Zoll über die anderen hinausstrecken. Denn was würde das mit der Gleichheit machen? Aber wenn das eine Tatsache ist, dann gibt es keine andere Option. Und deshalb ist auch Evangelisation wichtig. Es darf keine Situation geben, bei denen man die Tatsache nicht anspricht und somit keine informierte Entscheidung treffen kann. Man hat kein Recht, die Entscheidung zu erzwingen. Aber man muss das Recht haben, die Entscheidungsalternative zu präsentieren. In Apostelgeschichte 13, Vers 26 heißt es, ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechts Abraham und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Diese Erlösung liegt also in einer Person. Sie ist also nichts, was ich erreichen könnte. Ein Toter kann sich nicht die Schnürsenkel binden. Jemand muss ihn aus dem Tod erwecken, damit er fähig wird, das zu tun. Erlösung oder Heil auf Englisch, Salvation, ist also ein Schlüsselwort im Hebräerbrief. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 14 die Worte, die das Heil erben soll. Kapitel 2, Vers 3, eine so große Errettung oder ein so großes Heil, 2, Vers 10, Urheber ihres Heils oder ihrer Rettung, 5, Vers 9, ewiges Heil, 6, Vers 9, Dinge, die mit der Errettung verbunden sind, 7, Vers 25, vollkommen erretten, 9, Vers 28, zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung. Erlösung ist also das Grundthema, aber es dreht sich um eine Person. Betrachten wir doch dieses kleine Wort Erlösung. Heil ist ein breit gefächerter Begriff und hat im Kontext verschiedene Anwendungen. Es kann Erlösung von der Strafe der Sünde meinen oder Erlösung von der Macht der Sünde oder Erlösung von unseren Umständen. Nun, abhängig davon, wie wir den Erlösungsplan verstehen, neigen Leute dazu, einige dieser Optionen auszuwählen. Manche Leute warteten besonders zur Zeit Jesu auf eine Erlösung von ihren Umständen. Die Juden erwarteten einen Erlöser, der sie vom römischen Joch befreien würde. Sie harrten auf eine Erlösung von ihren Umständen. Niemand von ihnen wartete auf eine Erlösung von der Macht der Sünde. Einige warteten, besonders in späterer Zeit während des Mittelalters, auf die Erlösung von der Strafe der Sünde. Aber das führt nicht zu einer Herzensveränderung. Es gibt also viele Aspekte rund um dieses Wort Erlösung, die wir in Betracht ziehen müssen. In der ersten Folge sagen wir, dass wir in jedem Kapitel einen der Chiasmen betrachten würden. Es gibt viele, aber für das zweite Kapitel habe ich diesen gewählt. Wieder finden wir eine entgegengesetzte Struktur. Diesmal A, B, C, dann C', B', A'. Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Nun B. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Dann C. Hebräer 2, Vers 9. Er sollte ja auch durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Jetzt die Spiegelung. Hebräer 2, Vers 15. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das gespiegelte B-Strich findet sich in Hebräer 2, Vers 16. Denn er nimmt nirgend die Engel an sich, sondern den Samen Abraham nimmt er an sich. Dann Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Sehen wir uns die chiastische Struktur an. Eine so große Errettung missachten. Was bedeutet das in diesem Kontext? Gehen wir zum zweiten A. Es geht um die Sühne für die Sünden des Volkes. Das ist hier die im Hebräerbrief gebrauchte Definition, um das Wort Erlösung oder Errettung in einem breiteren Kontext zu erklären. Der Chiasmus erklärte also, was die Bedeutung der verwendeten Worte ist. Der B-Aspekt findet sich hier. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Das zweite B lautet, denn er nimmt nirgend die Engel an sich, sondern den Samen Abrahams nimmt er an sich. Mit anderen Worten sagt er hier also, dass dieses Thema sich mit der Menschheit befasst. Und er unterstellte diese Welt nicht Engeln, sondern er unterstellte sie dem Menschen. Und er nahm auch nicht die Natur der Engel an, sondern er nahm die Natur des Menschen an. Im Zentrum des Chiasmus stehen dann die beiden C-Verse. Er sollte ja auch durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Der Mensch ist sterblich. Und so wurde er ein Mensch, so dass er den Tod für jeden Menschen schmecken konnte. Hier ist eine Erklärung dieses Wortes Errettung oder Erlösung. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch die Knechtschaft gehalten wurden. Dieser Chiasmus hat den Erlösungsplan im Fokus. Wenn Menschen den Hebräerbrief studieren würden, wenn sie die chiastischen Strukturen studieren würden, wäre die Verwirrung in der Welt nicht so groß, wie sie es heute ist. Wenn sie es annehmen würden. Wenn wir diesen Chiasmus nehmen und uns die religiösen Systeme allein innerhalb des Christenheit anschauen und uns folgende Frage stellen. Glaubt die Christenheit im Allgemeinen, dass Jesus Christus dem Tod ins Auge sah, sodass wir leben können? Die Antwort lautet, nein. Das römisch-katholische System akzeptiert die Versöhnung durch das Blut Christi, das heißt, durch seinen Tod nicht. Sie nehmen nur seine guten Werke als eine Besänftigung an. Genau dieser Aspekt hier wird vom größten Teil der bekennenden christlichen Welt abgelehnt. Christus kam nicht nur, um uns vom Tod zu befreien, sondern auch von der Furcht vor dem Tod. Dieser Erlösungsplan ist im Hebräerbrief ganz zentral. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Der Protestantismus nahm diese Wahrheit an, so wie sie in dieser chiastischen Struktur hier präsentiert wird. Aber leider haben sie akzeptiert, dass jene, die diese Wahrheit ablehnen, ebenso Brüder und Schwestern in Christus sind, wie die, die sie annehmen. Wir können nicht beides haben. Entweder ist es Wahrheit oder ist es Irrtum. Wenn es die Wahrheit ist, muss sie angenommen werden. In 1. Johannes 2, Vers 2 lesen wir Folgendes. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist ein erstaunlicher Vers. Und wir müssen die Tragweite und Konsequenzen verstehen. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass Tyndale mit der Übersetzung dieses griechischen Wortes Hilasterion rang, das Deutsch oft mit Sühnopfer wiedergegeben wird. Was bedeutet das? Denn es ist ganz wichtig, dass er das Sühneopfer für unsere Sünden ist. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Ganz egal, welches religiöse System die Welt annimmt, gibt es Erlösung nur in Jesus Christus. Und er starb nicht nur für die Sünden derjenigen, die das Christentum angenommen haben, er starb für die Sünden der ganzen Welt. Wohin bringt uns das? Ist es da wichtig, der Welt das Evangelium zu bringen? Jesaja Kapitel 45, Vers 22 lautet, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. All die Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Wir haben dieses Wort Gott besprochen. Und wir sahen uns an, dass es eine Mehrzahl ausdrückt. Elohim. der mehr als einer ist. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Wir sahen uns das beim ersten Kapitel an. Und im Grunde besagt es dasselbe. Erlösung gibt es bei niemand anderem außer in Gott. Und Jesus Christus war völlig Gott. Dort liegt die Erlösung. Er ist dieses Sühneopfer. Er nahm die Natur des Menschen an, sodass er den Tod schmecken und den Preis bezahlen konnte, der eigentlich auf unserem Kopf liegen sollte. In Römer 3 steht ab Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Wieder das gleiche Wort. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das ist eine Schlüsselaussage. Wir sind durch des Lammes Blut erlöst. Der römische Katholizismus leugnet diese zentrale Wahrheit. Nicht durch das Blut, nicht durch die Versöhnung werden wir gerettet, sondern durch die Werke, die zugerechnet werden, und durch unsere eigenen Werke. Und das nicht nur durch Christi Werke, wie Sie sagen, sondern die Werke aller Heiligen tragen auch dazu bei und vermehren bei denen den Verdienst, denen es an Verdienst fehlt. Das ist so eine falsche Anwendung des Wortes Gottes. Das ist ein Weg, der ins Verderben führt. Die Menschheit muss den Erlösungsplan studieren. Und nirgends ist es klarer präsentiert als im Hebräerbrief. Also im Römerbrief sagt Paulus ebenfalls, dass Christus ein Sühneopfer ist. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut und durch seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Sehen wir uns dieses englische Wort Propitiation an. Schauen wir uns zwei Quellen an. Hier Charles Ryrie, Basic Theology, A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth. Er schreibt über das Wort, das oft mit Sühneopfer übersetzt wird. Es bedeutet, den Zorn durch ein Opfer abzuwenden. In Bezug auf die Soteriologie bedeutet Propitiation, Gottes Zorn durch das Sühneopfer Christi zu beschwichtigen oder ihm Genüge zu tun. Nochmals, der Katholizismus verneint diesen Aspekt der Beschwichtigung des göttlichen Zorns. Und einige gehen so weit, dass sie sagen, nun, wenn das der Fall ist und Gott willens war, seinen eigenen Sohn zu opfern, dann müssen wir den Vater hassen, aber den Sohn lieben. Aber sie verstehen nicht, dass beide in ihrer Absicht eins sind. Das ist eine Entscheidung, die auf gegenseitigem Einverständnis innerhalb der Gottheit beruht. Das ist keine einseitige Erklärung. Und der Vater und der Sohn, die gleichgesinnt sind, eins in ihrer Absicht, litten am Kreuz gleichermaßen. Sehen wir uns die Konkordanz an. Ist das griechische Wort hier Hilasterion. Ein Neutrum, ein abgeleitetes Wort von dieser Nummer, ein Sühneort oder Sühnemittel, das heißt korrekt, ein versöhnendes Opfer oder speziell, das ist sehr wichtig, der Deckel der Bundeslade im Tempel, der Gnadenstuhl, Sühnopfer. Man könnte dieses Wort Hilasterion anstatt mit Sühnopfer auch mit Gnadenstuhl übersetzen. In Hebräer 9, Vers 5 wird genau dieses Wort Hilasterion auch mit Gnadenstuhl übersetzt. Sehen wir uns den Vers an, so steht da, oben, über ihr, aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Er spricht hier also von der Bundeslade. Und darüber befand sich der Sühnedeckel oder Gnadenstuhl, aus solidem Gold mit einer Krone ringsherum. Und daneben standen zwei Engel, deren Flügel sich oben berührten und die mit ihren Gesichtern nach unten auf den Gnadenstuhl blickten. Was symbolisiert das? Wenn die Engel in Verehrung und Ehrfurcht gewissermaßen den Gnadenstuhl umgeben, wobei ihre schirmenden Flügel sich oben berühren und sie nach unten auf die Bundeslade blicken, aber diesen goldenen Thron der Herrlichkeit sehen, den Gnadenstuhl, und sich ehrfürchtig verwundern, was er alles repräsentiert. Nun, was bedeutet dieses Hilasterion? Dieses versöhnende Opfer, das Sühnopfer, dieser Gnadenstuhl. Nun, Jesus Christus ist Gottes Gnadenstuhl. Und so wird er auch an zahlreichen Stellen im Alten Testament beschrieben. Nehmen wir nur ein Beispiel dafür. Micha, Kapitel 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Das war einer der ersten Streitpunkte, die Jesus mit den Pharisäern hatte. Ihnen ging es sehr um die Schatten und um die Form der Religion. Aber ihnen fehlte es an Gnade. Sie zeigten keine Gnade, kein Erbarmen. Man sieht es an dem Beispiel des Samariters, das Jesus gab. Priester und Prälaten, also Leviten, gingen vorbei und zeigten kein Erbarmen. Und der eine, der Erbarmen zeigte, war der Samariter. Er beschuldigte die Israeliten jener Zeit, erbarmungslos zu sein. Aber er sagte, geht und studiert, was das bedeutet, dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist. In Psalm 80, Vers 2 lesen wir, du hörte Israels Hörer, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst zwischen den Cherubim. Und laut der alten Elberfelder, leuchte hervor. Hier ist eine Aussage, dass Gott seiner Schöpfung zwischen den Cherubim begegnet. Das ist am Gnadenstuhl. Psalm 99, Vers 1. Der Herr regiert als König. Es zittern die Völker, er thront zwischen den Cherubim. Es wankt die Erde. Das war der Ort, an dem Gott den Menschen begegnete und wo die Shechina-Herrlichkeit über dem Gnadenstuhl herabkam. Der Gnadenstuhl ist also in der ganzen Heiligtumsbotschaft von zentraler Wichtigkeit. Hebräer 4, Vers 16 lautet, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist Gottes Thron, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Der Gnadenstuhl befand sich also über der Bundeslade. In der Bundeslade lag das Zeugnis. Die zwei Steintafeln, die mit Gottes Finger beschrieben waren. Gottes Gesetz. Und das Gesetz verurteilt uns zum Tod. Und dieser Todesbefehl, der vom Gesetz ausging, wurde vom Gnadenthron, vom Sühnedeckel abgeschirmt. Was für ein wunderschönes Bild für Christus und den Erlösungsplan. Wenn wir den Hebräerbrief und den Erlösungsplan so studieren würden, wie er im Alten Testament erklärt und im Hebräerbrief ausgelegt wird, gäbe es weniger Verwirrung in der Menschheit. Wenn wir im zweiten Kapitel im Hebräerbrief weitermachen, heißt es in Vers 2, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das nimmt Bezug auf den Erlösungsplan im Alten Testament. Wie wurde er der Menschheit mitgeteilt? Die Bibel sagt uns, durch Engel. Engel haben ihn weitergegeben. Wenn wir beispielsweise das Buch Daniel lesen, als es ein Problem gab und Daniel eine Vision hatte und es sie verstehen musste, wer wurde da zu ihm gesandt, um es ihm zu erklären? Ein Engel, richtig? Zum Beispiel der Engel Gabriel. Als Maria verkündigt wurde, dass der Messias kommen sollte, wer nahm diese Verkündigung vor? Ein Engel. Das Evangelium wurde also durch Engel der Menschheit weitergegeben. Aber zur Zeit Christi war es Gott selbst, der den Erlösungsplan mitteilte. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, nämlich den Jüngern. Also, wie gehen wir damit um? Dieser Erlösungsplan, der so akribisch im Typus und in Schatten gegeben worden war. Wie wollen wir entfliehen, wenn Gott selbst sich herabließ, ihn uns in seiner Person durch sein eigenes Blut zu bestätigen? Galater 3, Vers 19 sagt, wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Der Erlösungsplan war also der Menschheit schon immer durch Engel mitgeteilt worden. Analysieren wir doch diesen Vers in Galater. Wozu nun das Gesetz? Von welchem Gesetz spricht er hier? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt. Das Gesetz, von dem er hier spricht, wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, ist das Zeremonialgesetz. Das Gesetz über Typus und Schatten. Wie wissen wir das? Nun, weil es wegen der Übertretung hinzugefügt wurde. Und die Bibel sagt, wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Die Übertretung kam aber, bevor dieses Gesetz hinzugefügt wurde. Aber es muss schon ein anderes Gesetz gegeben haben, das übertreten wurde, bevor dieses zweite Gesetz hinzugefügt wurde. Das Gesetz, das übertreten wurde, war das Gesetz der 10 Gebote. Du sollst nicht. Dieses Gesetz wurde übertreten. Und wegen dieser Übertretung kam der Tod in die Welt. Um dieses Problem zu lösen, wurde das Gesetz der Schatten und Zeremonien hinzugefügt, das auf dem Erlöser hinwies, der kommen sollte. Und als er schließlich kam und das Evangelium weitergab, in eigener Person, und nicht durch die Vermittlung durch Engel, ohne Umwege, durch Gott selbst, dann muss die Frage gestellt werden, was ist, wenn wir eine so große Erlösung missachten? Denn es wurde durch Gott selbst zu uns gesprochen. Ist das keine ernste Frage? Das Gesetz war durch Engel gegeben worden, doch das Evangelium durch Christus. Wenn wir den Vers 4 im Hebräerbrief Kapitel 2 anschauen, heißt es dort, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wer gab Zeugnis? Gott gab Zeugnis. Das hier sind jetzt meine Gedanken. Christen stehen oft unter dem falschen Eindruck, dass sie aus dem Schneider sind, was Gehorsam angeht, weil sie glauben, dass die Gabe der Gnade den Gehorsam ersetzt hat. Aber wenn das von Engeln gesprochene zuverlässig war, wie viel mehr doch das, was von Gott, der im Fleisch offenbart war, gesprochen wurde? Dann möchte ich ein wenig vorgreifen und ein paar Verse aus Kapitel 10 zitieren. Was sagte dieser Gott, als er in menschlicher Gestalt auf diese Erde kam, über das Gesetz der 10 Gebote? Er sagte nicht, ein Strichlein oder Buchstabe vom Gesetz würde vergehen. Es besteht für immer, sogar das Zeremonialgesetz. Es ist nicht abgeschafft, es ist in Christus erfüllt. Es hat sein wahrhaftiges Wesen erreicht. Der Typus hat dem Wesentlichen Platz gemacht. Wir springen also zu Hebräer Kapitel 10 und lesen diese zwei Verse ab Vers 28. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Heiligen Geist der Gnade geschmäht hat. Das ist eine sehr, sehr ernste Warnung. Wenn wir uns diese Warnung einmal exegetisch betrachten, also im Kontext der Zeit, in der es geschrieben wurde, was es da bedeutet, galt es jenen aus dem jüdischen Glauben, die diese große Erlösung missachteten, die ihnen begegnete. Sie entschieden sich, sich weiter an den Schatten und der Form der Religion zu klammern, anstatt das eigentliche Wesen anzunehmen, welches Gott offenbart im Fleisch war. Aber wenn wir es typologisch nehmen, gab es da eine Veränderung in der christlichen Erfahrung? Denn die frühere Christenheit nahm die Erlösung in Christus durch sein Blut an. Gab es eine Veränderung, die sich davon wegbewegt? Ja, im Mittelalter. Die ganze Religion von Jesus Christus wurde weggedrängt. Der priesterliche Dienst, wovon Christus der einzige Repräsentant für die Menschheit ist, wurde durch eine irdische Priesterschaft ersetzt. Und das Blut wurde herausgenommen. Und ein Opfer wurde hinzugefügt, auch wenn ein vollkommenes Opfer schon gebracht worden war. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat? Wir treten Gott in dieser Welt jeden Tag mit Füßen. Er wurde, wie wir schon gesagt hatten, aus dem Gesetz entfernt, aus den Parlamentssälen. Und in der Kirche wird er täglich geopfert, obwohl er doch mit einem Opfer für immer vollkommen gemacht hat. Jetzt wäre meine Frage folgende. Können diejenigen, die an Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland glauben und die glauben, dass sie durch des Lammes Blut erlöst sind, können sie Teil eines religiösen Systems sein, die beider Wahrhaftigkeit abstreiten? Oder können sie in ökumenischen Gremien mit denen zusammensitzen, die es leugnen? Das geht direkt gegen das, was uns die Bibel sagt. Je mehr Licht wir haben, desto mehr Verantwortung haben wir und desto mehr müssen wir dem Bösen widerstehen und uns durch Gebet und das Wort an Christus hängen. Es ist keine Entschuldigung, wenn Pastoren und Kirchenleiter einen derartigen Abfall gegen Gottes Wort teilhaben. Wir sind individuell verantwortlich. Und die Zeit ist gekommen, wo jeder Einzelne von uns eine persönliche Entscheidung der Hingabe an Christus treffen muss. Denn es wird uns niemand helfen. Entweder sind wir mit ihm oder wir sind es nicht. In Matthäus Kapitel 4 lesen wir ab Vers 16: Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ich möchte gerne vorschlagen, dass das in unserer Zeit wieder wiederholt werden müsste. Es ist für die Menschheit an der Zeit, Buße zu tun, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir können es uns nicht leisten, eine so große Erlösung zu missachten. Er ist der Urheber der Erlösung. So die Überschrift aus der King James Übersetzung. Hebräer 2, Vers 5. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Genau genommen zitiert er hier aus den Psalmen. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Er spricht von der ganzen Menschheit. Die Menschheit wurde etwas niedriger als die Engel geschaffen und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Der Menschheit wurde also Herrschaft verliehen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Das heißt also, dass der Mensch diese großartige Gelegenheit verlor. Und sie traten ihre Herrschaft ab und gaben sie einem Feind. Der Mensch sollte Gottes Vizeregent und Repräsentant sein, aber seine Krone wurde ins Wanken gebracht und seine Ehre beschmutzt. Rebellion und Anarchie wurde zur Regel. Wer machte das? Ein Feind hat dies getan, aber es gab einen Rettungsplan, der in Gang gesetzt wurde. Und darum geht es im Hebräerbrief. Es geht um den Rettungsplan. Ich bin immer überrascht, wenn Leute sich das, was im Hebräerbrief steht, selbst zuschreiben und sich selbst zum Retter machen. Der Lösungsplan hat Christus und Christus allein als Mittelpunkt. Wenn wir dazu Vers 9 betrachten, heißt es, wir sehen aber Jesus, weil wir nicht sehen, dass die Menschheit die Kontrolle hat. Sie hat nicht die Kontrolle, sondern der Teufel ist der Gott dieser Welt, sagt Jesus. Aber der wirkliche Eigentümer, der das, was verloren gegangen war, zurückkaufte, ist Jesus Christus. Wir blicken also nicht auf eine Menschheit, die eine Position der Herrschaft innehat. Nein, wir sehen Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel. Das heißt, er wurde von einem Menschen gemacht. Wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Hier ist also die Lösung, der Erlösungsplan, warum Jesu Mensch wurde. Seht, der Mensch, Ecce Homo, eine Rettungsoperation, um das wiederherzustellen, was verloren ging. In 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht offenbart geworden, was wir sehen werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestellt sein werden, wenn er offenbart werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also die Herrschaft gehört wieder der Menschheit, aber nur in Christus. Denn er ist derjenige, der diese Herrschaft Satan entrang und wieder an sich nahm und Mensch wurde, damit er der Retter der Menschheit werden und den Menschen aus seiner Erniedrigung herausheben kann, damit der Mensch ihm ähnlich werden kann. Das ist der Erlösungsplan kurz zusammengefasst. Paulus hatte Psalm 8 zitiert. Er hebt den edlen Ursprung des Menschen hervor, der im Bilde Gottes geschaffen wurde. Nicht niedriger als die Erde, so wie es die auf die Erde fixierten Gaia-Anbeter gerne hätten, oder auf einer Ebene mit den Tieren, wie es die Evolutionisten gerne hätten, sondern über ihnen allen nur Gott allein unterstellt. Im Bilde Gottes als Mann und Frau, sodass sie eins in ihrer Absicht sein konnten. Er schuf sie als einen Mini-Kosmos dessen, was die Herrschaft im Himmel ausmacht. Lass uns nur kurz Psalm 8 durchgehen, den Paulus zitiert hatte. Dort heißt es, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Zuerst sagt er uns, wer Gott ist. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Das heißt, aus der Menschheit heraus. Dann dieses seltsame Abschnitt wegen deiner Bedränger. Das heißt, Gott schuf die Menschheit als Lösung zum Sündenproblem, das im Himmel seinen Anfang genommen hatte. Er schuf die Menschheit, um der Menschheit zu beweisen, dass die himmlische Regierung die einzige geeignete Form der Regierung ist. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet wegen deiner Bedränger und zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen Bringe ihn zum Schweigen. Der Mensch ist kein nachträglicher Einfall. Er hat einen sehr edlen Ursprung. Er sollte die Jury sein, die zwischen den großen sich gegenüberstehenden Parteien entscheiden sollte. Dieser große Kampf zwischen Gut und Böse. Und Gott wusste, dass die Dinge falsch laufen könnten. Genau genommen wusste er, dass die falsch laufen würden. Und er hatte einen Rettungsplan. Und sobald dieser Rettungsplan einmal in Gang gesetzt und zur Erfüllung gebracht würde, würde er für alle Zeit Frieden sicherstellen. Und jeder würde die Möglichkeit haben, an seinen Segnungen teilzuhaben. Das war also keine willkürliche Entscheidung. Das war keine unfaire Lösung. Es ist die einzige Lösung für das Sündenproblem. Psalm 8, Vers 4 lautet: Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Er betrachtete die Herrlichkeit des Universums. Dann kommt die Frage: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Dieses Wort Engel, hier ist das Wort Elohim, das wir schon im ersten Kapitel besprachen. Als wir zeigten, dass dieses Wort Elohim in der Mehrzahl steht und sich auf die Gottheit bezieht. Das heißt, der Vater und der Sohn kommunizierten bei der Erschaffung dieser Welt miteinander. Man könnte diesen Vers im Grunde auch so lesen: Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott selbst. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, als du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Ein Verweis zurück zur Schöpfung, als dem Menschen Herrschaft über die Welt gegeben worden war, die Adam schließlich entwunden und vom Feind Gottes übernommen wurde. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Diese Menschheit wurde ein wenig niedriger als Gott geschaffen und ein weniger niedriger als die himmlischen Herrscher. Es gibt eine interessante Aussage vom Geist der Weissagung im Buch Spiritual Gifts, Band 9, Seite 69. Dort heißt es: Die Menschen, die während der Zeit Noahs und Abrahams lebten, waren nach Aussehen, Anmut und Kraft den Engeln ähnlicher als wir. Aber jede Generation wurde ein wenig schwächer. Also das ursprüngliche Aussehen der Menschheit, mit dem sie geschaffen wurden, sehen wir in unserer Welt nicht länger. Wir sehen nur noch einen sehr schwachen Schatten dessen, wie es einmal gewesen sein musste. Die Menschheit ist über die Generationen verfallen. Doch diese Schöpfung war so tiefgründig und hatte eine große Bedeutung. Die Frage im Psalm: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Ist nicht so gemeint, als ob der Mensch unwichtig wäre. Was war so wichtig an der Menschheit, dass Gott sich herablassen sollte, Teil der Menschheit zu werden und für unsere Sünden zu sterben? Das sind Fragen, die wir verstehen müssen oder zumindest versuchen, es zu verstehen. In der Tat wird es ein Studienthema für die Ewigkeit sein. Diese Frage bezüglich des Menschen ist in der Schrift ein Thema, dem eine Antwort gewährt wird. Wenn man diese Frage, was ist der Mensch, nachschlägt, sieht man, dass Hiob in Kapitel 7, Vers 7 diese Frage stellt. Was ist der Mensch, dass du an ihn hochhältst und dass du dein Herz auf ihn richtest? Wir sprechen hier nicht von irgendeinem Wurm. Was ist an dieser Menschheit, was für Gott so wichtig ist, dass er bereit ist, sein eigenes Leben dafür zu opfern? Oder eben Psalm 8, Vers 5, den wir gerade gelesen haben. Was ist Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Oder der Psalm 144, Vers 3. Herr, was ist der Mensch, dass du Kenntnis von ihm nimmst, der Sohn des Menschen, dass du ihn beachtest? Und Hebräer 2, Vers 6 ebenfalls. Sondern an seiner Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Das ist das Herzstück der Frage. Satan hätte es gerne, dass wir glauben, dass Gott ein Tyrann sei, der uns seinen Willen aufzwingen, unser Gewissen mit Füßen treten möchte. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Gott ist das Celesterion, der Sühnedeckel, der Gnadenstuhl. Wie stellte der Teufel Gott im Mittelalter dar? Durch seine angeblich christlichen Repräsentanten, als monströsen Tyrannen, der einen in eine ewige Hölle wirft und einen für alle Ewigkeit brennen lässt und foltert. Und auch wenn man einmal in den Himmel kommen sollte, wirft er einen vorher noch ins Fegefeuer und foltert einen dort, bis irgendein irdischer Prälat ihn von diesen Fesseln befreien wird. Was für eine abstoßende Darstellung der Gottheit, der doch Hilasterion, der Sühnedeckel, Gnadenstuhl genannt wird. Dieser erstaunliche Vers, Vers 10, hat schon viele Leute verwirrt. Vollkommen durch Leiden, Hebräer 2, Vers 10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden oder vollkommen zu machen. Was für ein erstaunlicher Vers. Lasst uns das in ein bisschen eingehender betrachten. Es ist sogar die Überschrift des ganzen Kapitels. Um dessen Willen alles ist. Alles wurde also für Jesus Christus geschaffen. Durch den alles ist. Er schuf alles. Der viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Durch den Erlösungsplan. Den Urheber ihres Heils, was sich auf Jesus Christus bezieht, durch Leiden zu vollenden. Es gibt einige, die sagen, dass Jesus lernen musste, vollkommen zu werden, um die Sünde zu überwinden und dann der Urheber unseres Heils zu sein. Sie missverstehen aber, über wen wir hier sprechen. Wir sprechen über den Gott des Universums, der vollkommen ist.
Perfekt.
Ich möchte das gern umformulieren und sagen, er, der vollkommen war, wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Lassen wir uns das eine Weile durch den Kopf gehen. Er, der vollkommen war, er war Gott selbst, vollkommen, wurde vollkommen durch Leiden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er der vollkommene Urheber oder Englisch Kapitän wurde, um die befreiten Gefangenen durch das Tal der Leiden zum Ende alles Leidens zu führen. Das bedeutet also, dass die Frage nicht darum geht, dass er unvollkommen war und über einen Lernprozess vollkommen wurde. Nein, als Konsequenz seines Leidens war er der vollkommene Kapitän, nicht vollkommen im Charakter wegen seines Leidens. Das war er schon. Aber wer wurde zum vollkommenen Anführer? Wesley schreibt zu Hebräer 2, Vers 10, in diesem Vers drückt der Apostel mit seinen eigenen Worten aus, was er zuvor mit den Worten des Psalmisten ausdrückte. Es entsprach ihm, es war für alle seine Eigenschaften angemessen, sowohl für seine Gerechtigkeit wie auch seine Güte und Weisheit, um dessen Willen als ihr ultimatives Ende und durch den als ihr erster Grund alles ist, der viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Genau dafür sind sie Söhne und werden als solche behandelt, den Urheber oder Kapitän vollkommen zu machen, als Prinz, Anführer und Urheber ihres Heils durch sein versöhnendes Leiden für sie. Um vollkommen zu machen oder zu vollziehen, beinhaltet auch die Tatsache, dass er zu einem völligen und herrlichen Ende all seiner Schwierigkeiten gebracht wird. Hebräer 5, Vers 9. Diese Vollendung durch Leiden lässt die Herrlichkeit Christi durchklingen, dem, in dem der verzehrt wird, alle Dinge untertan werden. Die vorausgehenden Leiden, diese behandelt er besonders in Hebräer 2, 11 bis 18, nachdem er zuvor von seiner Herrlichkeit gesprochen hat. Einmal, um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen, aber auch, um die Schmach der Leiden durch des Todes wegzunehmen. Als eingehender Betrachtung dieser beiden Punkte verknüpft er mit der darauffolgenden Erörterung seiner Priesterschaft. Aber wenn hier davon gesprochen wird, dass unser Herr durch Leiden vollkommen gemacht wurde, steht in keiner Beziehung dazu, dass wir durch Leiden gerettet oder geheiligt werden. Wesley spricht hier einen sehr wichtigen Punkt an. Die Christenheit verdrehte diesen Punkt und dachte, es gäbe etwas, seien es Werke oder Leiden, was sie dazu beitragen könnten, um sich die Erlösung zu verdienen. Aber Wesley macht das hier ziemlich eindeutig, dass er versteht, dass es nichts gibt, was wir zu dieser vollkommenen Erlösung beitragen können. Denn er selbst war schon als Gott und als Mensch vollkommen, sogar noch bevor er litt. Wesley stimmt also zu, dass Jesus Christus vollkommen war. Es gab da keine charakterliche Schwäche, die er durch Leiden überwinden musste, um vollkommen gemacht zu werden. Nein, es befähigt ihn nur, der vollkommene Führer zu sein. Durch seine Leiden in seinem Leben und dem Tod wurde ein vollkommenes oder vollständiges Sündenopfer. Aber solange wir nicht zum selben Opfer gemacht, um die Sünden zu sühnen, ist das, was von ihm in dieser Hinsicht gesagt wird, genauso außerhalb unserer Reichweite wie seine Himmelfahrt. So wenig, wie wir es ihm gleich tun und in den Himmel auffahren können, genauso wenig können wir zu unserer eigenen Erlösung etwas beitragen. Es ist seine Versöhnung und sein Geist, die das Werk des Glaubens mit Macht in unseren Herzen fortführt, was uns alleine heiligen kann. Verschiedene Bedrängnisse könnten dabei tatsächlich hilfreich sein, soweit sie gesegnet sind, uns von der Sünde loszulösen und zur Folge haben, dass unsere Zuneigung auf die himmlischen Dinge gerichtet wird, helfen sie indirekt unserer Heiligung. Wesley verstand also, dass die Menschheit sehr wohl leidet und der Menschheit viel schmerzliche Dinge passieren, aber es trägt nichts zu unserer Erlösung bei. Es kann uns verändern. Entweder kann es uns verbessern, oder wir können verbittert werden. Wenn wir das also analysieren und verstehen wollen, was die Bibel uns sagt, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass es kein Buch wie die Bibel gibt, die den Test des Schmerzes wie kein anderes Buch bestehen kann. Sie wurde im Feuer geboren und mit den Tränen derer getränkt, die sie schrieben und derer, zu denen es spricht. Jesus, von dem sie Zeugnis gibt, ist der König des Schmerzens und der Meister des Leidens, eines Leidens, das kein menschlicher Schmerz nachahmen kann. Er war das ultimative Opfer. Er war derjenige, der um der ganzen Menschheit willen litt. Nicht nur für uns, sondern im Grunde, als ob wir es wären. Denn wir waren in ihm, als er der Welt mit sich versöhnte. Im Geist der Weissagung lesen wir in Spirit of Prophecy, Band 3, Christus lebte die strikteste Selbstverleugnung aus, indem er den vielfältigen Versuchungen des Feindes widerstand. Er besiegte Satan in langen Fasten in der Wüste, während dieser als Engel des Lichts zu ihm kam und ihm im Austausch für die Anbetung seiner Person Herrschaft über die Welt anbot, brachte Christus Opfer dar, die niemals von Menschen gefordert werden. Dann folgte diese unglaubliche Aussage, da der Mensch nie seinen erhabenen Charakter erreichen kann. Das bedeutet nicht, dass wir seinen Charakter nicht nachahmen sollten. Es bedeutet auch nicht, dass wir nicht in alle Ewigkeit zu seinem Charakter hin wachsen. Aber wir können ihn nie erreichen, ohne dass wir dabei sagen müssen, dass wir wie Gott sind. Was eine vermessene Aussage ist. Also der Mensch kann seinen erhabenen Charakter nie erreichen, aber er sollte die Leiter emporklimmen und sie weiter emporklimmen. Sein ganzes irdisches Leben war eine Demonstration völliger Unterwerfung unter den Willen seines Vaters. Die Lebensführung von Christus und die Satans zeigen den völligen Gegensatz seines Gehorsams zu dem eines ungehorsamen Sohnes. Hier ist eine weitere Aussage, sie lautet: Die Wanderer auf dem schmalen Weg sprechen von der Freude und dem Glück, die am Ende ihrer Pilgerreise auf sie wartet. Ihre Angesichter sind ernst, dennoch liegt oft ein Abglanz heiliger, geweihter Freude auf ihnen. Sie sind nicht gekleidet wie die Wanderer des breiten Wegs. Sie sprechen und handeln auch nicht wie sie, denn ein Vorbild ist ihnen gegeben. Jesus Christus, wohlvertraut mit Schmerz und Pein, wies ihnen den Weg, den er selbst gegangen ist. Das macht ihn zum perfekten Anführer, weil er nicht nur davon redete, er tat es. Seine Nachfolger erblickten seine Fußtapfen und sind ermutigt und getröst. Christus erreichte sicher sein Ziel, das Vermögen seiner Nachfolger auch, wenn sie seinen Fußspuren folgen. Also ein leidender Messias war das Letzte, was die Juden erwarteten, und sogar seine Jünger waren überwältigt, aber das Evangelium rühmte sich gerade, der Leiden Christi am stolzesten rühmt. Sie warteten nicht, dass Jesus Christus an einem Kreuz starb. Das geschehe dir bloß nicht, sagte Petrus. Weiche von mir, Satan. Sie verstanden es nicht. Sogar nach dem Kreuz, sogar nach dem Erdbeben, sogar nachdem sich die Sonne verdunkelt hatte, verstanden sie es immer noch nicht. Wenn wir zu Lukas Kapitel 24 gehen, lesen wir ab Vers 17, und er sprach zu ihnen, das waren die zwei, die nach Emmaus gingen. Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere oberster Priester und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Und dann diese schrecklichen Worte, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlöst sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Sie verstanden es nicht. Sie warteten einen völlig anderen Befreier und Erlöser. Sie wollten aus ihren Umständen erlöst werden und nicht davon, dass sie einer Welt voller Sünde unterworfen waren. Also wenn wir den Erlösungsplan nicht verstehen, werden wir diesen Fehler wiederholen. Tatsächlich wartet die Welt heute auf diesen Befreier, der die Dinge richtig stellt, damit die Dinge wieder normal laufen können. Sie werden aber nicht wieder normal werden. Diese Welt wird ihr Ende finden. Sie wird zerstört werden müssen und nur diejenigen, die diesen Erlösungsplan angenommen haben und, so wie es Paulus sagte, die so große Erlösung nicht missachtet haben, werden schließlich Teil des kommenden Reiches sein. Wir fahren im Hebräerbrief fort. Wenn wir dort zu Kapitel 5, Vers 15 gehen, lesen wir Folgendes. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er war vollkommen, aber er wurde durch Leiden zu vollkommenen Urheber und Meister unserer Erlösung. Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Es gibt keine Entschuldigung für niemanden, dass jemand sagen könnte, dass Jesus irgendwelche sündigen Neigungen hatte und sie überwand. Und deshalb können wir gerade so wie er sein. In ihm war keine Sünde. Er war heilig, er war unschuldig, er war unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher gemacht, als die Himmel sind. Könnte es noch deutlicher sein? Wenn wir also einen pharisäischen Perfektionismus in unser Leben einführen möchten, begreifen wir das Wesentliche nicht. Erlösung liegt nicht in dem, was wir tun können, sondern nur in dem, was er tun kann und tun wird, durch uns, wenn wir ihn gewähren lassen. Das Werk der Erlösung ist größer als das der ursprünglichen Schöpfung. Die Schöpfung spricht von Macht, Weisheit, Güte der unerforschlichen Fülle Gottes, aber die Erlösung spricht von seinem Charakter, seinem Mitleid, seiner unaussprechlichen Liebe, seiner Gerechtigkeit und Gnade und von der Tiefe seines Charakters, die kein menschlicher Verstand erfassen kann, sondern gar nicht anders kann, als sie anzubeten. Er ist der eingeborene Sohn, der uns in Söhne und Töchter Gottes verwandelt. Gottes Charakter wurde schon immer falsch dargestellt, weil es ja einen Feind gibt, der uns liebt, ihn falsch darzustellen. Und leider liebt es die Menschheit, die leckeren Häppchen zu verschlingen, die er ihnen anbietet. Hebräer 2, Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist eine unglaubliche Aussage hier im Hebräerbrief. Das heißt also, dass Gott sich nicht schämt, uns Brüder und Schwestern in Christus zu nennen. Denn er ist ja derjenige, der uns heiligt. Er ist derjenige, der uns ruft. Er ist derjenige, der uns erlöst hat. Und er möchte von uns, dass wir eins sind in ihm. Und er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Tatsächlich beweist er, dass er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen, denn er wurde ein Mensch. Er nahm nicht die Natur von Engeln an. Also diejenigen, die erlöst sind, sind nicht vom Leiden befreit. Auch sie müssen den Berg der Sorgen erklimmen, wohin ihr Meister sie auf ihrem Weg anführt und sie auf ihrer Reise tröstet. Welche ehrliche Seele ist je seinen Fußtapfen gefolgt und hat nie den Widerspruch der Sünde erlebt? Die Auseinandersetzungen mit den schriftgelehrten Pharisäern und Sadduzäern, auch wenn sie die schriftgelehrten Pharisäer und Sadduzäer von heute sind, Ermüdung, Tränen, Enttäuschung und Verfolgung sogar von denen, die sich Freunde oder nahe Verwandte nennen. Ohne Freunde zu sein, Einsamkeit, Drangsal, Verrat und Gräber sind das Los des Nachfolgers Christi. Wenn Christi nie versucht worden wäre, wie könnte er jenen beistehen, die versucht werden? Verstehen wir diesen Vers? Er wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Er ist der vollkommene Meister und Anführer, weil er vollkommenes Leiden hatte. In Vers 12 von Hebräer Kapitel 2 steht, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Er nimmt die Menschheit an. Er freut sich an ihnen. Er singt. Die Bibel sagt uns tatsächlich, dass Jesus singen wird, wenn wir in den Himmel kommen. Sei nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Wenn die Menschen diesen Erlösungsplan verstehen würden, würde es auf dieser Erde nur eine Religion geben. Vielleicht kann ich es ja so ausdrücken. Menschen sterben, weil sie geboren werden, aber Christus wurde geboren, um zu sterben. Kann ich das nochmals lesen? Menschen sterben, weil sie geboren wurden, aber Christus wurde geboren, um zu sterben. Er, der ewig war, zog das Menschsein an, sodass er für die Menschheit sterben konnte. Gott kann nicht sterben, aber er zog das Menschliche an, damit er sterben konnte. Durch seinen Tod besiegte er den Tod und den, der die Macht hatte über den Tod, aber durch sein Leiden wurde er zum Meister und Anführer unserer Erlösung. Die Auferstehung läutete die Todesglocke Satans, besiegelte sein Schicksal und verwandelte ihn in einen brüllenden Löwen, der sucht, wen er verschlingen kann, bevor sein Ende kommt. Also die Auseinandersetzung hört mit Christi Tod nicht auf. Tatsächlich verstärkte er sich. Aber der Sieg war gewonnen. Der Feind war besiegt, aber nicht ausgelöscht worden. Nun, das heißt, Der Tod veranstaltet viel Lärm und Satan benutzt ihn, um Furcht in unsere Herzen zu pflanzen, aber fürchtet weder Tod noch Teufel, denn beide wurden schon besiegt. Daran müssen wir denken. Der Tod ist des Satans Mittel, um den Willen zu zwingen, doch fürchtet lieber Gott, der den Tod besiegt hat und den Willen niemals zwingt. Furcht ist Satans Waffe und Vernichtung sein Lohn. Wir können das in einen aktuellen Kontext setzen. Der Tod ist Satans Waffe.
Death is Satan's weapon.
Wenn man zurück ins Mittelalter geht, was benutzte er da als seine Hauptwaffe? Die Furcht vor dem Tod. Die Furcht vor dem Leben im Jenseits. Die Furcht vor Gottes Zorn. Was passiert, wenn man stirbt? Man rüstet. Man in der Hölle oder wird man im Fegefeuer brennen? Und er benutzte diese Furcht, um seine Priesterschaft zu etablieren. Das ist ein System, das sich auf Lügen gründet, wobei Gottes Charakter verdreht und unkenntlich gemacht wird. Also, studiere die Geschichte der Priesterschaften. Sie kreuzigen Christus damals und sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Sie sind so erfolgreich, weil Christus nicht auf wirkungsvolle Weise von der Kanzel verkündigt wurde. Waffenlist hat die Welt mit Verbrechen verdunkelt und die Erde mit Blut getränkt. Wenn wir an die Inquisition und die Schrecken der Verfolgung denken, die im Mittelalter stattgefunden haben und bis heute noch stattfinden, verborgen unter dem Gewand von Geheimgesellschaften und was ihnen sonst noch einfallen mag, um Gottes Volk zu verfolgen. Die Menschheit wendet sich nur allzu gern menschlicher Hilfe zu, wenn ihnen doch einer vorausgegangen ist. Und dieser eine ist Jesus Christus, der der ultimative Priester ist, der weder irren noch enttäuschen kann. Wie können die sterben, die schon in Christus gestorben sind? Man muss den Tod nicht fürchten, wenn man schon durch Jesus Christus gerettet wurde. Wenn man eine so große Erleuchtung nicht missachtet hat. In Lukas Kapitel 10, Abvers 19 heißt es, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalten des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Ich möchte, dass ihr beachtet, dass die Betonung hier auf Christi, ich, und nicht auf ihr liegt. Denn einige Leute beanspruchen vermessen, dass sie diese Macht haben. Aber es ist eine Vollmacht, die von Gott allein kommt. Egal wie nahe Christus sein mag, es nützt uns nichts, wenn wir uns nicht zu ihm wenden, sondern uns dafür entscheiden, uns auf einen fleischlichen Arm zu stützen. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht, steht in Jeremia 17, Vers 5. 2. Chronik 32, Vers 8. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hesekias, des Königs von Juda. Nun, was hat das mit unserer Zeit zu tun? Wir leben in schrecklichen Zeiten und die Menschheit wird ständig dazu gedrängt, Fleisch zu ihrem Arm zu machen und dazu auf das Wort der sogenannten Wissenschaften und von Politikern zu verlassen, die einen dazu zwingen, ihren Willen auszuführen und die einem drohen, so wie es im Mittelalter machten. Es wird keine Befreiung davon geben. Weder jetzt noch in der Zukunft. Gab es irgendeine Befreiung im Mittelalter? Gewährten sie denen, die für sich entschieden, Christus nachzufolgen, Entscheidungsfreiheit? Oder für sich die protestantische Sichtweise wählten, dass Christus durch sein Blut für uns Versöhnung erwirkte? Nein, sie ermordeten sie unerbittlich. Und unter deren Verkleidungen sind sie immer noch dabei, genau das Gleiche auch heute zu tun. Wir lesen im Geist der Weissagung. Das wird die Erfahrung derer sein, die Christi Joch tragen und seine Sanftmut und Demut erlernen. Das ist eure Sicherheit. Stützt euch nicht auf dessen Fleischesarm, denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicher daran scheitern, den Auftrag zu erfüllen, den euch Gott gab, einen Auftrag, den er nicht zurückgezogen hat. Erlaubt menschlichen Worten nicht, euch dahingehend zu führen, dass sie euren Führer falsch darstellt. Verlasst euch nicht auf Menschen, Gott sagt, es sei denn, dass man Schutz bei mir suchet, dass man Frieden mit mir machet. Ja, Frieden machet mit mir. Jetzt ist die Zeit, dass wir auf diesen Erlöser vertrauen und nicht eine so große Erlösung missachten. Die Zeit wird kommen, wenn der Arm des Fleisches weggetan wird. Es wird keine menschliche Hilfe geben. Es wird kein Balsam von Menschen geben. Der Einzige, der uns durch diese Zeit, auf die wir zusteuern, hindurchbringen kann, ist Jesus Christus. Vers 15 sagt, und alle diejenigen befreiten, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Ja, wenn wir Todesfurcht haben, sind wir in Knechtschaft gehalten. Und Satan nutzt das als Werkzeug. Stellt euch selbst die Frage, ob er in der Zeit, in der wir jetzt leben, Furcht anwendet. Furcht vor dem Tod, durch Krankheit, durch Pandemie. Führt er uns damit in eine Richtung, der wir vielleicht noch nicht folgen würden, wenn wir diese Todesfurcht nicht hätten? Wir müssen auf den vertrauen, der den Tod besiegt hat. Dann heißt es wörtlich in der King James, denn wahrlich nahm er nicht die Natur der Engel an sich, sondern den Samen Abrahams nahm er an sich. Luther übersetzte ähnlich. Er wurde ein Mensch. Er identifizierte sich mit der Menschheit. Ihr könnt ihm vertrauen. Leider geben die modernen Übersetzungen diesen Vers in Hebräer Kapitel 2, Vers 16 sinngemäß so wieder. Denn es sind nicht die Engel, denen er hilft, sondern die Nachkommen Abrahams. Sie verfehlen den Sinn des Ganzen. Das ist so eine Schande, einen Vers mit einer solchen Übersetzung zu lesen. Denn wahrlich nahm er nicht die Natur der Engel an sich. Er wurde ein Mensch. Er identifizierte sich selbst mit der Menschheit, sodass er den Preis für die Menschheit zahlen konnte. Diese unsinnige Aussage hier unten hilft er ja gewiss nicht den Engeln. Es ist nicht einmal wahr. Kam Michael nicht dem Engel Gabriel zu Hilfe, als der Teufel diesem widerstand? Natürlich. Wir müssen verstehen, worum es in diesem Buch geht. Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das ist der Kern von allem, deshalb habe ich es fett geschrieben. Das ist die Lösung für das Sündenproblem. Wenn wir die Erlösung missachten, enden wir auf dem schlüpfrigen Abhang, auf dem die Menschheit gerade wandelt. Hebräer 2, Vers 18. Denn worin es selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das Herzanliegen von Paulus in Kapitel 2 ist also, zu zweigen, dass der Meister unserer Erlösung der perfekte eine ist, dem man nachahmen muss. Und ihm zu folgen ist sicher, denn er betrachtet sich das nicht aus der Ferne, sondern nahm selbst im Fleisch daran teil. Wenn er nie geweint hätte, wie könnte er unsere Tränen stillen? Den kürzesten Vers in der Bibel findet man im Johannesevangelium und er lautet, Jesus weinte. Ich möchte anmerken, dieser Vers verdiente es, für sich alleine zu stehen. Als kürzester Vers in der Bibel. Es ist ein Denkmal für den mitleidsvollen Erlöser. Er, der die Macht hätte, den Willen zu zwingen, weinte, weil er sich weigerte, sich dieser Macht zu bedienen und den menschlichen Willen zu zwingen. Und er bebte vor Kummer, als er zusah, wie sie den Weg ins Verderben betraten. Er ist für seine Aufgabe aufs Vollkommenste geeignet. Seine Vollmacht ist mit seinem Blut unterschrieben. Er ist der vollkommene Anführer, um uns ins Land zu führen, wo Gott abwischen wird alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. So Offenbarung 21, Vers 4. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir uns Kapitel 2 betrachten und wir sehen, wie Paulus den Urheber unserer Erlösung als den perfekten Meister und Anführer darstellt, um uns auf diesen Weg zu führen. Und er, der in seiner eigenen Natur Gott war, hätte die Menschheit zwingen können, seinen Willen zu tun. Er hätte die Menschheit zwingen können, wie es die Politiker und Wissenschaftler dieser Welt gegenwärtig machen wollen. Aber er tat es nicht. Er erlaubte es den Menschen, ihre Wahl zu treffen. Und ihre Entscheidung führte zum Verderben. Möge Gott uns Weisheit geben, wenn wir uns diese Dinge betrachten. Deshalb wird es zugelassen, dass Leid uns trifft, weil es uns ausstatten soll, in unserem kleinen Bereich zu trösten, unsere Geschwister zu werden, wenn auch sie Opfer von Leid werden oder am Wegesrand straucheln. Uns wird das immer öfter begegnen. Werden wir den gleichen verdammten Geist wie die Pharisäer aufweisen? Alle, die die Gabe erhalten haben, andere zu trösten, haben in gewissermaßen das veredelnde Geschenk des Leidens selbst gefühlt, sodass sie weise Ratgeber, Ärzte und Krankenpfleger für die Herde sein können. Aber hüten wir uns vor der Wurzel der Bitterkeit, die uns aus der Lebensschule zum Tod hinwendet. Hiob lernte in der Schule des Kummers, aber viele wollen noch nicht lernen. Hiob sagte in Vers 1 von Kapitel 10, meine Seele ekelt vor meinem Leben. Ich denke, heute sagen viele gerade in dieser Zeit, meine Seele ekelt vor meinem Leben. Ich will mich meiner Klage überlassen, will reden in der Betrübnis meiner Seele. Oder Vers 25 von Hiob Kapitel 21, der andere aber stirbt mit betrübter Seele und hat nie Gutes geschmeckt. Ich denke, es gibt viele, die mit betrübter Seele sterben und nie Gutes geschmeckt haben. Ohne jeglichen menschlichen Trost. Wann hatten wir in der Welt eine Situation, in der diejenigen, die im Sterben liegen, nicht einmal erlaubt werden, von ihren Liebsten getröstet zu werden? In was für einer unfassbaren Welt leben wir? Ich frage mich, wer in diesen Dingen die Kontrolle hat? Ist es der mitleidvolle Erlöser, der Mensch wurde, sodass er sich mit uns identifizieren konnte? Ich glaube nicht. Leiden erzieht zum Mitgefühl, es erleichtert den Schritt und befähigt schon von Weitem, die Anzeichen einer leidenden Seele zu erkennen und den Balsam von Gilead aufzutragen und ein Wort zur rechten Zeit zu sprechen. Es leuchtet am hellsten, wenn der Himmel dunkel ist. Wenn wir uns auf das Leiden anderer einstellen und diese Welt nicht nachahmen oder uns nicht auf diese Welt stützen, wäre diese Welt ein freundlicherer Ort. Wenn wir Menschen leiden sehen, dann sollen wir ihr Leiden erleichtern, soweit es in unserer Macht liegt. Wenn wir sehen, dass jemand schwer zu tragen hat, sollten wir ihm Ermutigung zusprechen. Philipper 3, Vers 10 lautet, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleich werde. Möge Gott uns Weisheit geben, wenn wir über einen leidenden Erlöser nachdenken, der durch Leiden vollkommen gemacht wurde, damit wir nicht hartherzig werden und uns der Richtung anschließen, die diese Welt momentan geht. Lass uns bedenken, was Christus durchmachte und was er für uns bedeutet. Und lass uns eine so große Erlösung nicht missachten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für dieses Kapitel, das uns erklärt, was Jesus bezüglich unserer Erlösung tatsächlich bedeutet. Was er für uns tat und auch den Weg, den er um unseretwillen beschritt. Wir folgen keinem Despoten nach oder irgendeinem Verführer, sondern wir folgen dem Gott des Universums nach, der uns sagte, dass wir mit Freimut zum Thron der Gnade kommen können, zum Hilasterion, diesem Sühneopfer. Sühnemittel und Sühneort. Wenn auch die Welt es ablehnt, lass es uns annehmen. In Jesu Namen. Amen.